Ja, da fange ich also mit dem ersten Zettel an. Elternhaus und Kindheit. Geburtsjahr 1930. Geburtsort Verl in einem sehr alten Haus, das inzwischen also abgerissen ist. Bei Niewöhners. Auf dem Hof von Niewöhners. Die hatten neu gebaut und hatten das alte Haus an meine Eltern vermietet. Da bin ich also aufgewachsen. Vater war Maurer. Meine Mutter hat also den Haushalt versorgt. Geschwister hatte ich eine ganze Menge. Wir waren so 10 Kinder. Die brauche ich aber jetzt nicht aufzählen, nicht, oder?
Welches Kind waren Sie denn in der Reihenfolge?
Das Vorletzte, das war so insofern von einiger Bedeutung, weil der älteste Bruder schon also weit, weit weg war von meinen Kindheitserlebnissen, nicht? Er hat dann schon bei Zeiten geheiratet, als ich noch ganz, 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 ganz klein war. Dann beginnen die Erinnerungen. Ein sehr frühes Erlebnis war der Tod meines Bruders Otto. Der war 14 oder 15 Jahre alt, als er gestorben ist. Er hatte einen starken Herzfehler. Und da erinnere ich mich noch an dieses Bild. Aber es ist im Grunde noch eher noch die Fotografie, die ich in Erinnerung habe, die man dann später davon gemacht hatte, wie er also da sehr bleich und sehr blass auf dem Totenbett liegt, wie unglaublich still er war, während er vorher sehr lebendig und sehr agil war. Das war ein sehr frühes Erlebnis, das mir also auch ziemlich nahe gegangen ist, das allerdings auch verbunden ist mit sehr merkwürdigen Erinnerungen. Der Bruder Otto war schon längere Zeit krank und bekam öfter Besuch von den Tanten und Onkels und die brachten ihm immer Schokolade mit. Und er war inzwischen so weit geschwächt, dass er die gar nicht mehr aß. Und als mein Bruder Otto jetzt gestorben war, da wurden diese Schokoladenvorräte verteilt auf die anderen Kinder. Und jeder kriegte also eine bestimmte Zahl von Schokoladentafeln. Und ich bin damit sehr vorsichtig und sehr sparsam umgegangen, weil es bei uns in der Familie sonst sowas eigentlich gar nicht gab. Also das war also ein Luxus, den meine Eltern sich nicht leisten konnten. Ich hatte also jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr, 2 oder 3 Tafeln. Die habe ich aber dann versteckt, weil mein jüngerer Bruder Paul, der war also sehr, sehr schnell dabei, das alles aufzuessen, was er also bekommen hatte, und war dann das Schaf auf meine Tafeln, die ich dann übrig hatte. Und ich habe das so eingeteilt, dass ich also immer nur pro Tag einen bestimmten, drei, das waren so Kästchen nebeneinander, so 3 nebeneinander pro Tag mir gönnte und die anderen Sachen dann wieder versteckte. Da hatte ich also viel längere Zeit, hatte ich also etwas von diesen Tafeln Schokolade, die ich also bekommen hatte, als mein Bruder Otto gestorben war. Das muss so 36 gewesen sein. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Das könnte man aber feststellen, natürlich. Das ist also eine sehr, sehr frühe Erinnerung. Beschreibung von Verl. Ja, also das Dorf war mir eigentlich fremd. Wir lebten ja so 3 Kilometer außerhalb. Rund um Verl gab es ja so eine Streusiedlung. Da lebten die meisten Handwerker und Arbeiter, also auch die Arbeiter, die nach Gütersloh zur Arbeit fuhren oder nach Bielefeld, die hatten in der Regel da so ein Häuschen gebaut mit Garten und paar Morgen Land und auch ein bisschen Viehzucht dabei. Die hatten dann meistens so, je nach Familienzahl, ein, zwei oder zwei, drei Schweine, die sie fütterten und eine Kuh. Und 1 Dutzend Hühner. Das war so Standard. Von dem Dorf Verl bekamen wir also zunächst mal also eigentlich gar nichts mit. Die frühesten Begegnungen mit dem Dorf waren also dann, wenn man zur Kirche, so alt war, dass man zur Kirche gehen sollte und zur Kirche gehen musste. Und wo dann der Erstkommunionunterricht einsetzt und so, das war dann in Verl. Aber unsere Schule war auch nicht in Verl, nicht im Dorf, die war in Verl-Wiedei, Also auch mitten in der bäuerlichen Landschaft, ganz als einsames Haus da gelegen. Und meine Kindheitserinnerungen beziehen sich eigentlich immer nur auf dieses Gelände außerhalb des Dorfes. Das Dorf war irgendwie weit weg. Das war irgendwie fremd. Eben wie gesagt, nur zur Kirche ging man dahin und sonst hatte man da nichts verloren. Ne? Vertraute Wege, der vertrauteste Weg war der vom Elternhaus zur Schule. Ein Weg von vielleicht 2 Kilometern, den man aber zu Fuß erledigte. Im Winter mit Holzschuhen und im Sommer barfuß. Wir gingen also auch in die Schule barfuß. Lederschuhe gab es zur Schule nicht. Die gab es nur, wenn man in die Kirche musste. Da musste man Lederschuhe haben. Der Weg war insofern etwas gestört, der vertraute Weg, weil da die Autobahn gebaut wurde und die kreuzte genau unseren Schulweg. Hinterher war aber auch dieses fremde Element irgendwie doch eingebaut. Und wie gesagt, wir haben es dann uns ja auch angeeignet. Insofern, als ich als Mutprobe da die Holzschuhe auszog und über das Geländer lief. Unten, da war so ein Parkplatz neben der Autobahn. Da hatte jemand das gesehen, der fuhr auf den Parkplatz und drohte mit der Hand nach oben. Aber ich fühlte mich eigentlich ganz sicher da. Ich hatte nicht die Angst, da zu fallen. Und das habe ich dann in der Folgezeit sehr oft gemacht. Mein Schulweg führte oft über das Geländer. Das war also schon durchaus dann auch ein vertrauter Weg. Ein komischer Weg, aber auch schon ein vertrauter Weg. Das war ja vor dem Krieg noch, nicht? Da war ich, wie gesagt, 30 geboren und die Autobahn, ich weiß nicht, wann die da fertig geworden ist, aber jedenfalls vor dem Krieg.
Dann haben Sie ja den kompletten Autobahnbau im Grunde mitbekommen.
Ja, ja, wir haben das bekommen, wie die Sandberge angefahren wurden, wie das Bett der Autobahn also gelegt wurde. Das hatte auch Folgen, also in der Landschaft, der Sand wurde zum Teil auch, gab in Verl, das ist ja sowieso kein besonders fruchtbares Ackergelände, da gab es ja so Sandkneppe, die wurden dann also dazu abgetragen und mancher Hof ist dadurch erst sehr viel effektiver geworden in dem, was er alles anbauen konnte, dass die Sandberge da abgetragen wurden. Dann blieb unten so eine Lehmschicht übrig, die zwar nicht sehr angenehm war, aber die man irgendwie dann so bearbeiten konnte, dass sie ergiebiger war für den Ackerbau. Und es war natürlich spannend zu sehen, wie die Maschinen und Bagger das ganze Gelände da veränderten im Grunde. Ne? Gestört hat uns das eigentlich nicht, im Gegenteil. Es war für uns Jungen war das einfach eine interessante Zeit. Die Erwachsenen, die Großen, die hatten ganz andere Gedanken. Die hatten also Sorgen. Fremde Leute kommen ins Land, nicht? Fremde Leute kommen ins Land. Eine Redeweise, die habe ich noch im Ohr, man zahl na wohl nachts de Dörd abschloten müden, was also vorher gar nicht nötig war, man brauchte keine Tür abschließen. Ne? Also das verband man mit diesem Autobahnbau und den Verbindungen, die dadurch hergestellt wurden, von Köln nach Berlin, ging diese Strecke ja. Ne? Aber man hatte irgendwie immer Angst vor diesen Fremden, die da aus anderen Gegenden heranrückten und die Arbeiten da machten. Mein Vater, der da im Ersten Weltkrieg gewesen ist, hat also nie was erzählt. Auch von der Inflation habe ich nie was gehört. Das war übrigens auch so, dass mein Elternhaus ein sehr, sehr verschwiegenes Haus war. Es wurde fast nichts geredet. Nur das Nötigste, was man so brauchte, um Dinge zu regeln. Aber sonst, man erzählte sich nichts. Das war auch in der Umgebung bekannt, nicht? Dass also dieses Behöskes ist jetzt immer so still. Behöskes war der Name unseres Hauses. Ich weiß nicht, warum das gerade Hösken hieß. Das war an sich das Haus, in dem ich geboren war, dieses alte Haus bei Nievenes. Inzwischen hatte mein Vater ja so um 30 herum, also kurz vor meiner Geburt, dieses Haus gebaut. Und ich war so in den Windeln, als wir umzogen. Das erzählt meine Tante dann manchmal noch, dass sie also auf dem Wagen mit dem Kinderwagen saß, wie sie umgezogen sind. Aus der Vergangenheit habe ich von meinen Eltern nichts erfahren. Mein Vater äußerte sich nicht dazu. Ich erinnere mich daran, wenn Hitler eine Rede hielt, dann trafen sich die Männer aus der Nachbarschaft bei einem Nachbarn, der ein Radio hatte. Das war also einer nur, der also in der Umgebung einen Volksempfänger hatte. Und da saßen dann die Männer zusammen und hörten sich an, was Hitler sagte. Aber was die dann hinterher daraus gemacht haben, was sie daraus für Schlüsse zogen, ob sie zustimmten oder ablehnend waren, das weiß ich nicht. Das konnte ich also eigentlich in meinen damaligen Jahren nicht feststellen. Ich habe nur, das ist so in Erinnerung, dieses erstaunliche Phänomen, dass die Männer zusammenkamen, um vor dem Radio zu sitzen und eine Rede zu hören. Hitler war ja für mich keine Größe. Nicht? Das war einfach komisch, dass die also da zusammensaßen, ne? Und andächtig zuhörten. Was also eben keine Predigt war. In der Kirche war das selbstverständlich, dass man andächtig zuhört, aber da war es also sehr, sehr ungewöhnlich. Also auch das Verhältnis zu den Nazis insgesamt habe ich von meinem Vater eigentlich nie richtig herausgeholt. Hat das so alles neutral an sich vorübergehen lassen. Also unser Lehrer in der Schule war jemand, der also eigentlich auch nicht als Nazi angesehen werden konnte. Er war auch sehr fromm, war katholisch, insofern verbot sich das eigentlich. Ich kann mich also nicht erinnern, dass wir Heil Hitler grüßen mussten in der Schule. Das kann sein, dass ich dich das einfach vergessen habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Davon waren wir relativ verschont. Es kam natürlich schon in der Schulzeit Elemente der nationalsozialistischen Zeit auch an uns heran, gehörten ja zur Hitlerjugend. Irgendwann gehörte man einfach dazu, ohne gefragt zu sein. Einmal in der Woche hatten wir also Dienst, so nannte sich das, Dienst, mittwochs nachmittags. Das fand dann also statt in der Schule in der Syrenheide, auch nicht in unserer Schule in Felwida, sondern in Syrenheide. Und dieser ganze Dienst erschöpfte sich eigentlich darin, dass man auf dem Schulhof antreten musste, ein paar Mal um den Hof herum marschierte und dann eingeteilt wurde zum Geländespiel. Geländespiel war also das große Thema. Das wurde vielleicht von der Spitze der NS-Bewegung auch so gesehen als Vorübung kriegerischer Art, aber für uns war das ein reiner Spaß. Ne? Geländespiele, jemanden fangen und gefesselt halten und ein anderer versuchen, den wieder zu befreien. Und das war also immer spannend. Das hatte also an sich gar nichts, für uns überhaupt nichts zu tun mit der politischen Seite des Tages. Hatte den großen Vorteil für uns, der Lehrer durfte an diesem Tag keine Schulaufgaben geben. Mittwochs gab es also keine Schulaufgaben. Ja, dafür mussten wir also dann zum Dienst. Der Fähnleinführer, der da die ganze Sache dann da leiten sollte, war auch kein besonders heller Kopf. Er machte dann manchmal auch so was wie Unterricht in der Klasse, setzte er sich oben aufs Pult. Aber das war also immer alles so dürftig, was er also da zu sagen hatte, dass man davon nicht beeinflusst werden konnte und nicht beeindruckt war. Ich hätte gern, das war so eine Schwäche, ich hätte gern die HJ-Uniform gehabt. Das war so eine zackige Sache, nicht? Also diese braune Uniform vor allen Dingen wäre ich scharf gewesen auf das Koppel, nicht? Diesen Ring. Das hätte ich gern gehabt. Aber das lag fern von allen Möglichkeiten, hätten meine Eltern also das überhaupt, das kostete ja Geld, das musste man ja kaufen, nicht? Die kriegte man nicht umsonst gestellt und schon aus finanziellen Gründen hätten sie das nicht gemacht. Aber auch aus politischen Gründen hätten sie das nicht gemacht. Es war übrigens auch fast niemand aus unserer Klasse, der eine solche Uniform hatte. Nur der Fähnleinführer von der Syrenheide, der trat natürlich dann entsprechend in Uniform auf. Aber sonst hielt sich der Einfluss rein äußerlich erkennbar auch sehr in Grenzen. Also von einem gewissen Alter wusste ich also, dass also der und der in der Partei war. Aber das waren in der Regel ganz harmlose Leute, die sich nicht sonst sehr unterschieden von den anderen. Das waren also solche, die ein bisschen fortschrittlicher waren, zum Beispiel der das Radio hatte in der Nachbarschaft. Damals gab es die Möglichkeit, das VW-Auto zu bestellen und den Raten dafür zu zahlen. Das wurde dann allerdings hinterher nie ausgeliefert, weil der Krieg dann dazwischen kam. Das war sehr verbreitet, das war so eine Bewegung geradezu. Die Nazis haben also auf diese Weise Geld also einfach an Land gezogen. Und das wusste man, dass so jemand in der Partei war, aber das waren also an sich also alles keine schlimmen Genossen.
Haben Sie vom 9. November 1938, das in Verl ja auch das Geschäft der Familie Hope überfallen wurde,
also,
was mitbekommen?
Da habe ich eine ganz komische Erinnerung. Jedenfalls bin ich nach Verl gekommen und eigentlich kann das nur ein Sonntag gewesen sein, sonst wäre ich da gar nicht hingekommen. Da lagen auf der Straße vor einem Geschäftshaus ganz merkwürdige Dinge, die man sonst auf der Straße nicht findet. Ich habe das gar nicht verstanden, wie das zustande gekommen war. Das waren also offenbar Dinge, die aus einer Wohnung stammten, die da rausgeworfen worden waren. Eine bestimmte Erinnerung habe ich, es lag da ein ganzer Stapel von Silber, von Glanzpapieren, also waren so Kartons in verschiedenen Farben, in Rot, in Blau, in Grün, also so hochglänzend. Die lagen da einfach, das lag da einfach auf der Straße und man konnte das mitnehmen. Da kümmerte sich keiner darum. Das hat mich so gewundert, dass ich also das behalten habe. Was da sonst an Gegenständen lag, das weiß ich nicht mehr. Aber dieses Glanzpapier, das hat mich sehr beeindruckt. Das habe ich also mitgenommen. Und da haben wir dann zu Hause irgendwelche Dinge daraus gebastelt. Aber was im Einzelnen, weiß ich nicht mehr. Das ist meine Erinnerung an die Kristallnacht. Aber verstanden habe ich davon nichts und erklärt hat man uns auch nichts. Also meine Eltern haben also nicht versucht, das zu erklären, was da vor sich gegangen war. Im Krieg mussten wir also Heilkräuter sammeln. In der Kriegszeit, wo sowas angeblich für die Soldaten in der Wehrmacht wichtig war, dass bestimmte Heilkräuter gesammelt wurden. Das war eine große Aktion. Heilkräuter sammeln und Kartoffelkäfer suchen. Wie das funktionierte? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das beaufsichtigte, dass das ordentlich durchgeführt wurde. Aber das war dann eine ganze Gruppe von Jungs und Mädchen, die vor so einem Ackerfeld, da gab es ja Furchen, und dann jeder bekam also eine bestimmte Furche zugeteilt und da musste man da durchgehen und gucken, ob da Käfer waren. War fast nie was dran, nicht? Also die liefen da einfach vergeblich durch. Ich kann mich nicht erinnern, da so einen Kartoffelkäfer gefunden zu haben. Ne? Aber das war so eine Aktion von den Nazis, dass das Volk sollte irgendwie in Bewegung gehalten werden, wie zum Widerstand ermuntert werden. Das war so im Grunde so eine Aktion, wir beugen uns nicht den Amerikanern, die da nachts die Kartoffelkäfer abwerfen. Ne? Diese Pharma ging. Nicht? Also die Flugzeuge, die werfen nicht nur Bomben, sondern die werfen also nachts Kartoffelkäfer ab, um Deutschland auszuhungern. Und dagegen musste man dann was tun. Aber praktische Folgen hat das also eigentlich nicht gehabt. Ich glaube, erst gegen Ende des Krieges, da wurde das etwas akuter. Da konnte man also schon mal eher Kartoffelkäfer finden. Aber das war alles relativ spärlich.
Wie haben Sie denn davon erfahren, dass der Krieg jetzt angefangen hat?
Das machte sich ja ganz konkret bemerkbar, weil meine älteren Brüder eingezogen wurden. Die mussten Soldat werden. Der eine war vorher im Arbeitsdienst. Also das war so eine Art Vorbereitung. Halb militärisch war das auch aufgezogen. Und das waren dann immerhin drei Brüder, die also eingezogen wurden. Das war eine spürbare Lücke im Haus. Nicht? Das war plötzlich also, ich will nicht sagen eine große Leere geradezu, aber doch also, es war plötzlich alles anders. Ne? So, die fehlten auf einmal, nicht drei mit einem Schlag. Die Brüder hatten im Hause eigentlich keine Aufgaben. Die hatten, die fuhren zur Arbeit, die waren wie der Vater. Die beiden älteren Brüder waren Maurer, wie der Vater. Und der dritte, Der hatte war hinterher in Gütersloh bei Ruhenstrut als Arbeiter. Insofern, also, aber in der Familie hatten sie eigentlich keine Arbeit. Das, was an Arbeit anfiel, das hat also praktisch mein Vater und meine Mutter. Die haben das also im Grunde bewältigt. Zwischendurch so kleinere Sachen, kleinere Aufgaben, die wurden natürlich schon also auch den Kindern übertragen. Ja, zum Beispiel, wenn die Kartoffeln gepflanzt wurden im Mai, mussten wir also in jedes Loch eine Kartoffel werfen. Und einer musste hinterher das zukratzen, das Loch mit. Aber das waren so ganz besondere Aktionen, die man eigentlich nicht als Belastung empfand, sondern als was ganz Besonderes. Nicht? Man war plötzlich wichtig. Nicht? Man hatte Teil an dem, was da gemacht wurde. Sehr unangenehm, fällt mir jetzt doch ein, war die Aufgabe, die Kuh zu hüten. Wir hatten nur 3 Morgen Land und dazu nicht genügend Wiese, damit die Kuh also hätte weiden können. Die musste dann an der Leine auf allen möglichen Grenzfällen, Euwer nannte man die, diese Streifen an den Feldern, die also mit Gras bewachsen waren, zum Wenden der Ackergeräte auch. Jedenfalls, das war eine sehr quälende Tätigkeit, also an der Leine die Kuh zu haben, die fraß und fraß und fraß und wurde nicht satt. Nicht? Und man konnte selbst nichts machen, man konnte nicht spielen und so. Ne? Man war auch allein dabei, denn ein anderer, der wollte da nicht dabei stehen. Nicht? Und dass man da zu zweit gewesen auch hätte man ja auch nichts machen können, man musste die Kuh ja festhalten. Etwas angenehmer war es, es gab auch einige Stellen, einige Wiesen, wo man die Kuh loslassen konnte. Da musste man nur aufpassen, dass die nicht über irgendeinen Graben sprang oder die Wiese verließ. Das war schon also eine relativ angenehme Tätigkeit, weil man da zu mehreren was machen konnte. Floss so ein Graben da vorbei, da haben wir so kleine Stauelemente da eingebaut, dass das Wasser nicht weg konnte und dann so kleine Mühlenräder gebastelt, die dann also dadurch angetrieben wurden. Und also da konnte man was tun und musste nur so locker die Kühe im Auge halten. Manchmal waren das dann auch mehrere von mehreren Nachbarn zusammen. Da war das dann nicht mehr so langweilig. Richtige, schwere Kinderarbeit hat man uns eigentlich nicht zugemutet. Das waren also alles Tätigkeiten, die also keine Kraft oder so beansprucht hätten.
Also mit Krieg?
Die Eroberung, der Einmarsch in Russland, das war ein großes Ereignis. Das hatten die Nazis ja auch so aufgezogen. Man hatte wochenlang zunächst keine Nachricht, was passierte. Und dann hatte man auf einen Tag, ich glaube, es war ein Sonntag, gepackt, die ganzen Ereignisse, wie der Krieg da bis dahin gelaufen war, in Form von Sondermeldungen. Sehr effektvoll. Eine Sondermeldung, über den ganzen Tag verteilt, aber nicht jetzt kompakt, also mitgeteilt, so ist es gelaufen und da und die Schlacht ist geschlagen worden, sondern x Sendungen im Laufe des Tages, lauter Sondermeldungen. Und es gab eine bestimmte Musik, die also diese Sondermeldungen ankündigte im Radio. Ich weiß ja aber nicht mehr, wie die ging, das weiß ich nicht mehr. Wenn ich sie jetzt hören würde, würde ich sagen, ja, das war die Musik, mit der die Sondermeldungen angekündigt wurden. Sehr geschickt verteilt, aber über den ganzen Sonntag der Kriegsverlauf zum Beginn des Russlandfeldzuges. Das lief ja am Anfang wie am Schnürchen, nicht? Die Russen waren ja gar nicht darauf eingestellt, die Deutschen da so schnell einmarschieren würden. Die hatten ja einen Pakt geschlossen mit Stalin, nicht? Also, dass die also plötzlich da sich nicht daran halten würden, dann damit hatten die ja nicht gerechnet. Ähnlich wie beim Polenfeldzug, nicht? Da gab es ja im Grunde auch keinen ernsten Widerstand am Anfang. Der Widerstand in Russland hat sich erst im Laufe der Zeit ergeben, vor allen Dingen dann, als der Winter, die Kälte des Winters mit Schnee und Eis dazwischen kam, dass man merkte, also Russland erobern ist nicht so leicht wie Polen erobern. Ne? Ja, sonst war man natürlich schon immer darauf bedacht, Sondermeldungen mitzubekommen, aber man hörte natürlich nicht den ganzen Tag das Radio. Aber das wurde dann meistens auch so in die Abendstunden verlegt, dass man Fortschritte im Frontverlauf und so, dann manche hatten da Karten, nicht? Die zeichneten das auf, wo die Frontlinie sich befand und wie die sich vorschob nach Russland, nach Moskau zu und so. Da gab es schon Leute, die das begeistert verfolgt haben.
Am Kriegsbeginn waren dann ihre Brüder nicht mehr da. Ja. Wahrscheinlich war auch entsprechend gedrückt die Stimmung zu Hause.
Das oder? War eines der dunkelsten Kapitel, wenn ich an diese Zeit zurückdenke. Nicht gleich am Anfang, aber in fortlaufender Zeit der Kriegsjahre, dass also ständig die Unsicherheit war, was passiert ihnen. Man konnte nie sicher sein, dass nicht plötzlich also eine Nachricht ins Haus flatterte, dass jemand gefallen war. Und schlimm war es, wenn also die Feldpostbriefe, die an sich meine Brüder sehr brav regelmäßig schrieben, wenn die längere Zeit plötzlich ausblieben, von einem oder von zweien gar, dann fürchtete man gleich das Schlimmste, obwohl es manchmal dann also hinterher sich herausstellte, dass es harmlose Gründe gewesen waren, dass also nur irgendwie Post nicht funktioniert hatte in einem bestimmten Gebiet in Russland oder so. Aber die Atmosphäre war dadurch ständig gedrückt und es war ja eben nicht auch nur so eine Vermutung, sondern es gab ja tatsächlich dann auch eine Nachricht. Zuerst war es der jüngere der drei Brüder, Ewald, der also in Russland gleich bei Anfang des Russlandfeldzuges gefallen ist. Die Nachricht kam natürlich nicht einfach per Post, sondern die wurde von einem, ja, der wahrscheinlich von den Parteigenossen in Ferl als besonders würdig und vertrauenswürdig angesehen war, überbracht. Das war der Piepenbruck. Der kam mit dem Fahrrad vors Haus gefahren. Das war sehr ungewöhnlich. Mit dem hatten wir sonst eigentlich wenig weniger zu tun. Und nachdem er guten Tag gesagt hatte, fragte meine Mutter, was bringe ich aus Haus? Und er sagte, nix Haus. Und dann packte er aus, dass er also die Nachricht übermitteln musste, dass der Ewald gefallen war. Und meine Mutter, die setzte sich also auf die Schubkarre, die da gerade stand vor dem Haus. Und ich erinnere mich, dass sie also in meiner Erinnerung ist sie den ganzen Tag nicht aufgestanden. Also sie muss also sehr, sehr lange da auf der Schubkarre gesessen haben und machte nichts mehr. Saß einfach auf der Schubkarre und stand nicht wieder auf, ohne sich zu regen. Ja, und das blieb nicht bei dem einen. Irgendwann später kam dann die Nachricht, dass der älteste Bruder, der Alvis, vermisst war in Russland, vermisst. Das war natürlich auch schon eine sehr, sehr böse Nachricht, in Russland vermisst zu sein. Hinterher haben wir das dann erfahren, dass er in russischer Gefangenschaft gestorben ist. Das waren die beiden Brüder und dann ist also dasselbe Schicksal, der hatte ein Schwager, also der Mann meiner Schwester, der also auch gefallen ist. Das waren also schon drei an der Zahl, also im engeren Familienkreis, die da gefallen sind. Und der Heini hatte das Glück, der war auch in Russland gewesen an der Front, war aber da sehr schwer verwundet worden und war also erstmal zurückgebracht worden in die Heimat zum Auskurieren. Und als er wieder einsatzfähig war, kam er an die Westfront nach Frankreich. Und am Ende des Krieges war der also in Frankreich, wo als die Amerikaner da gelandet waren. Und da ist er also in amerikanische Gefangenschaft geraten und das kriegten wir dann vom Roten Kreuz mitgeteilt. Und ich war zunächst also auch, da war ich ja schon etwas älter, betroffen dadurch, dass er in Gefangenschaft geraten war. Ich dachte, konnte das nicht so recht unterscheiden, was russische Gefangenschaft und amerikanische Gefangenschaft war. Und dann hat meine ältere Schwester mich belehrt und gesagt, ja, da kannst du jetzt froh sein, der hat die Chance, den Krieg zu überleben, wenn er in amerikanischer Gefangenschaft ist. Ne? Und der ist dann tatsächlich also nach dem Krieg dann auch wiedergekommen. Das war der eine von den dreien, der also glücklich den Krieg überstanden hat. Aber die Atmosphäre, die ganze Zeit war also eben, war eben sehr, sehr düster und sehr gedrückt. Lebensmittel. In Verl hat, glaube ich, niemand hungern müssen. Die Gemeinde setzte sich ja zusammen, also aus einem größeren Umkreis, und das waren fast alles Leute, die also eben ein eigenes Haus hatten, hatten einen Garten, wo sie Gemüse züchten konnten, hatten also ein paar Morgen Land, wo sie also, wie das bei uns zu Hause auch war. Wir hatten also 2 oder 3 Schweine, die also gefüttert wurden, und eine Kuh und ein Dutzend Hühner. Nicht? Und Kartoffeln hatte man selbst natürlich auf dem Acker geerntet. Wir haben nicht hungern müssen. Unangenehm war nur unmittelbar nach dem Krieg, dass es also kein vernünftiges Brot gab, sondern nur Maisbrot. Es ging die Pharma, dass die Amerikaner aufgefordert waren, Korn nach Deutschland zu schicken. Und dass in der Übersetzung Korn darunter Mais verstanden wurde. Korn ist Mais. Da gab es eine Zeit lang eigentlich nur Maisbrot. Damit konnte man leben, man musste nicht hungern. Ne? Es wurde natürlich auch kontrolliert, was selbst diese kleinen Leute produzierten. Wenn man 3 Schweine fütterte, dann musste man 1 abliefern. Ne? Das wurde also alles kontrolliert. Und ich erinnere mich auch, dass man dann also gelegentlich nochmal schwarz was geschlachtet hat. Ich weiß also, das habe ich auch in Erinnerung, weil es so etwas unheimlich war, abends im Dunkeln mit dem Bollerwagen vom Elbrechter Hof ein Kalb geholt. Und das wurde dann im Keller schwarz geschlachtet, dieses Kalb. Ich erinnere mich an eine kuriose Geschichte. In Gütersloh gab es Russen, die in einer Fabrik arbeiteten. Und die bastelten in der Freizeit kleine Schmuckkästchen. Aus Holz. Sie sahen wunderbar aus. Sie waren also mit Farben sehr schön ausgestattet. Und vor allen Dingen, die sahen so wertvoll aus, weil sie mit Strohhalmen beklebt waren, sodass das wie Gold aussah. Nicht? So goldene, rundum so goldene Kästchen. Die boten sie zum Tausch gegen Brot an. Und es gab eben offenbar so viel Brot noch, dass man das dafür opferte. Insofern kann der Hunger nicht sehr groß gewesen sein. Ich weiß, dass in unserer Familie so ein Kästchen da gegen ein Brot erstanden wurde. Wie sie an die Materialien kamen, die Russen da, das weiß ich nicht. Also das musste wahrscheinlich in der Firma, das war eine holzverarbeitende Firma, Ruhenstoth. Da musste es solche Materialien geben und die sie offenbar auch, weil das also kleine Sachen waren, da nehmen durften. Ich glaube nicht, dass sie das also da illegal machen oder so, das glaube ich nicht. Aber das ist so ein kleines Zeichen, dass also der Hunger nicht sehr groß war, dass man so gegen solche Glitzerkästchen Brot eintauschte. Ne? Ja, es gab in der Nachbarschaft also ein relativ junges Mädchen, die war, ja, wie alt mochte die sein, aber die war gegen Ende des Krieges nicht altersmäßig sehr viel von mir entfernt. Nicht? Also ein polnisches Mädchen, das also in der Nachbarschaft auf einem Bauernhof arbeiten musste. Der ging es aber gut, die sah auch sogar gut aus, die war sympathisch. Die hatte nicht zu leiden. Die hatte also, aber das war ein so läuft unter dem Stichwort Zwangsarbeit natürlich. Ne? Aber sehr, sehr viel, ja, einen französischen Kriegsgefangenen, aber das sind ja wieder nicht Zwangsarbeiter in dem Sinne. Der war auch hinter der Dalke bei uns auf dem Hof. Der wurde zwar etwas knapp gehalten, aber dem ging es auch nicht schlecht. Ein französischer Kriegsgefangener. Aber dieses Mädchen, das war eine sehr angenehme Erscheinung. Also die war auch beliebt. Ne? Die Russen waren nicht immer glimpflich behandelt worden. Zum Beispiel die in Gütersloh bei Ruhenstroth arbeiten, die waren so in einem kleineren Lager. Denen ging es nicht so schlecht. Aber es gab in Senne ein großes russisches Kriegsgefangenenlager. Und das muss also sehr schlimm gewesen sein. Die hat man also hungern lassen. Ich erinnere mich, wie mein Vater mit jemand darüber sprach, der erzählte, dass wenn man also Runkeln und Rüben über den Zaun warf in das Lager hinein, dann fielen die Russen darüber her wie Tiere, das wurde so erzählt. Ne? Eigentlich Viehfutter runkeln. Ne? Um das Ausmaß des Hungers zu zeigen, wurde das erzählt. Und mein Vater, den Satz habe ich noch im Ohr, Se Leute zu einfach verschmachten, das habe ich, sie lassen sie einfach verhungern. Ne? Luftschutz, das war so auch so ein Problem. Selbst für Alice, also da nicht ganz ungeschoren davon gekommen. Es passierte zum Beispiel gleich zu Anfang des ganzen Luftkrieges, dass bei unserer Schule bei Ferlwiedei 5 Bomben abgeworfen wurden. 3 waren explodiert, waren große Trichter auf dem Feld. Und 2 kleinere Löcher waren da in der Umgebung. Und wir als Schüler, wir waren also auf der Suche nach Bombensplittern. Ne? Und wer den größten und den zackigsten Splitter hatte, der konnte also stolz sein. Ich habe einen noch größeren, ne, gefunden. Und da, bei der Gelegenheit haben wir auch an diesen kleineren Einschlägen rumgestochert, nicht ahnend, dass das Blindgänger waren. Ne? Bis dann also der Luftschutzwart kam und die kleinen Löcher auch wahrgenommen waren. Die hatten sie erst gar nicht wahrgenommen. Ne? Und dann entdeckt wurde, dass das Blindgänger waren. Und das führte dann dazu, dass das Schulgebäude nicht benutzt werden konnte. Da waren auch die Scheiben kaputt gegangen bei diesen Sprengbomben, obwohl die Schule selbst das Gebäude war, also gut erhalten. Das war, hatte nicht, nicht gelitten. Ja, also es gab also schon selbst in Ferl Bomben. Die Bomber, die da nachts vorüber brummten, daran hatte man sich gewöhnt. Das war also eigentlich nicht mehr so angsteinflößend. Schlimmer waren die Jabos, die tagsüber am Himmel waren. Jedenfalls in fortschreitender Zeit des Krieges. Am Anfang war das noch nicht so, dass die sich da so trauen konnten, da überall rumzufliegen, weil es da auch noch deutsche Jagdwürmer gab. Aber ich erinnere mich an eine Zeit, die also schon später war, als die deutschen Jabos gar nicht mehr aufstiegen. Im Gegenteil, die versuchten sich, wenn die anderen am Himmel waren, zu verstecken oder davon zu kommen, irgendwie in ein anderes Gebiet zu kommen. Es flog ein Jäger, eine Me-9, von Lippstadt aus, ganz tief über die Wälder und Felder. Und in derselben Zeit sah man einen amerikanischen oder englischen Jabo vom Himmel, der das registrierte, sich sofort stürzte auf diesen am Boden. Der wollte offenbar nur entkommen, nicht? Der wollte keinen Luftkampf aufnehmen, sonst hätte er ja aufsteigen müssen. Der schlich so am Boden hin, stürzte sich auf den und man hörte also mehrere Stöße von Maschinengewehr. Und hinterher haben wir dann das Ergebnis gesehen. Der ist dann da abgestürzt bei Elbrachts auf dem Feld. Die Maschine war auseinandergerissen und kaputt. Und vor allen Dingen der Pilot war also in Stücke gerissen geradezu. Da lag hier ein Arm und da ein Bein. Und das war also auch so meine erste Begegnung mit Toten. Und zwar gleich mit einem völlig zerrissenen Toten. Das gehörte also auch in Ferl zu den Erlebnissen, die man im Krieg haben konnte. Es blieb nicht alles ungeschoren. Es gab also auch sehr, sehr fürchterliche Erlebnisse da. Ja, Verdunkelung musste man natürlich machen. Das, daran hielten sich auch alle, weil das ja Selbstschutz war. Ne? Man fürchtete ja sonst, dass die eine Bombe darauf werfen würden. Obwohl ich nicht weiß, wenn da irgendein Lichtschein gewesen wäre, ob die darauf gleich eine Bombe werfen würden, das glaube ich eigentlich nicht. Aber es sollte die auch irgendwie hindern, zu sehen, wo sie sind und wo sie sich befinden. Es war alles, abends war alles dunkel. Luftschutz wurde streng eingehalten. Ja, darüber wurde ja gewacht auch. Ne? Der Luftschutzwart hatte die Aufgabe. Ja, der war nicht ständig unterwegs zum Kontrollen, aber grundsätzlich nicht, wurde das kontrolliert. Aber das machte im Grunde jeder aus eigenem Interesse schon. Ne?
Gab es denn in Ferl und Umgebung viel Fliegeralarm?
Ja, viel. Also gegen Ende des Krieges. Und zwar auch tagsüber, nicht? Also nicht nur nachts sowieso, da flogen ja die Bomber regelmäßig. Aber auch tagsüber war das später so, dass früh auch oft schon Fliegeralarm gegeben wurde, sodass also die Schulen meistens schon nach wenigen Stunden schließen mussten, weil die Gefahr zu groß war, wenn die Kinder auf einem Haufen waren, dass man also zu viel auf einmal verloren hätte. Die wurden also entlassen, die gingen nach Hause. Ne? Beziehungsweise es gab also auch eine merkwürdige Form des Schutzes bei unserer Wiederschule. Da wurde ein großer Graben aufgeworfen hinter der Schule auf einem erhöhten Acker. Ein großer, tiefer Graben. Und da sollten die Kinder untergebracht werden, wenn Fliegeralarm ist. Das war aber witzlos. Der Graben ist also eigentlich nie benutzt worden. Aber das war auch so eine Idee vom Luftschutzwart. Es gab keinen Keller unter der Schule. Und weil es keinen Keller gab, in den Privathäusern musste ein Keller, ein Luftschutzkeller eingerichtet werden. Da mussten solche Holzstempel eingebaut werden, damit die Decke hielt, wenn das Haus zusammenbrechen sollte und so. Solche Vorschriften gab es. Ne? Aber bei der Schule gab es keinen Keller. Und da hatte man also die Idee, da muss ein großer Graben her. Wenn da nicht die Bombe direkt drauf fällt, dann sind die Kinder da relativ geschützt. Ne? Für die Jabos, die da im Tiefflug herumflogen, war das natürlich höchst gefährlich, wenn die entdeckt hätten, diesen Graben. Aber der sollte dann eben mit Sträuchern und so verdeckt werden, dass die Jabos das nicht entdecken konnten, dass da so viele Leute untergebracht waren. Ne? Solche vergeblichen Versuche machte man, um sich der Gefahr zu entziehen. Gegen Ende des Krieges waren so viele Jabos in der Luft, dass man kaum also mit dem Fahrrad nach Verl fahren konnte, ohne sich zwischendurch unter Bäumen zu verstecken. Denn die schossen auf alles, was sich bewegte. Ne? Da wurde nicht gefragt, ob das Kind, Weib oder Kind oder was war, sondern auf alles, was sich bewegte. Zwei Jabos habe ich nochmal in Erinnerung. In unserer Nachbarschaft war ein zeitweiligen Russentrupp untergebracht in der kleinen Tischlerei, die es in der Nachbarschaft gab. Die lag im Krieg still, weil der Besitzer also eingezogen war. Da waren Russen untergebracht, die bauten eine Linie, eine Telefonleitung angeblich von der Westfront zur Ostfront. Das sollte eine unmittelbare Verbindung von der Westfront zur Ostfront sein, die also jederzeit offen war, dass sie nicht durch das andere Telefonnetz irgendwie behindert waren in irgendwelchen Nachrichten. Und da war ein Russentrupp von Soldaten beauftragt, die buddelten da so Löcher in den Boden, setzten Masten und zogen also Drähte da oben lang. Und dieser Russentrupp, der stand an einem Tag, die wurden also auch so militärisch ein bisschen gehalten, die mussten antreten, und bevor sie abrückten zur Arbeit oder wenn sie wiederkamen. Und da stürzte sich also einmal so ein Jabo darauf, weil der natürlich nicht wissen konnte, dass seine russischen Verbündeten das waren. Ne? Sie hat die für deutsche Soldaten gehalten und schossen zwei Jabos hintereinander, schossen also so eine Salve von Maschinengewehren auf die ab. Die fuhren einmal drüber hin, beide Flugzeuge schossen also auf diese Truppe da und waren verschwunden. Nun gab es dann also sehr viele Verletzte. Es war seltsamerweise, also gab es keinen Toten. Unser Nachbar, der Onkel Heinrich, der hatte im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren, der schimpfte mit dem Feldwebel, dass er solchen Quatsch machte, der die Leute da im offenen Gelände antreten ließ, während also Flugzeuge in der Luft waren. Er konnte sich das erlauben, weil er Soldat gewesen war und ein Bein verloren hatte, ein Holzbein hatte, ne? Aber dieser Feldwebel schüttelte nur den Kopf. Sind ja nur Russen getroffen. Es war in der Tat so, es war kein deutscher Soldat getroffen, nur Russen, die da angetreten waren. Ja, das war auch Luftkrieg noch. Ne? In Bielefeld gab es also eine Flakstellung. Und wenn die Flugzeuge in Richtung Bielefeld flogen, dann setzten die also ein mit Abwehrfeuer. Ne? Das knallte dann immer sehr und kam dann zum Teil auch über das Verler Gelände da so weit, sodass man dann also Schutz suchen musste, um nicht Splitter von den Flakgeschossen abzubekommen. Man sah das hörte das viel mehr. Und dann, es gab dann auch manchmal einen Feuerschein am Himmel zu sehen, wenn es irgendwo brannte. Aber viel haben wir also in Verl jedenfalls, wir auf dem Lande da, nicht mitgekriegt. Wir hatten im Haus einen Diplom-Ingenieur aus Gütersloh mit seiner Frau. Gütersloh war ja auch, war ja Industriestadt und wurde also auch, war auch gefährdet jedenfalls. Es war nicht so viel darauf geworfen worden wie auf Bielefeld und Münster oder so. Aber immerhin, und die wurden also, die kriegten also eine Einquartierung, ein Zimmer bei uns im Hause. Das war für den natürlich eine gewaltige Umstellung, in so ein Haus zu kommen. Dieser Diplom-Ingenieur, der also offenbar in Gütersloh in ziemlich feudalen Verhältnissen lebte, der musste jetzt plötzlich in Ferl auf so ein Plumpsklo. Ne? Wir hatten nichts anderes und es gab keine andere Wasserquelle als die Pumpe unter dem Haus, ne? wenn einer sich waschen wollte. Ne? Das war aber auch schon ziemlich gegen Ende des Krieges. So furchtbar lange waren die nicht bei uns. Aber es war so, dass die also froh waren, dass sie nachts nicht in Gütersloh verbringen mussten. Der fuhr nur tagsüber zur Arbeit dahin. Ne? Wir hatten den Krieg, hatten wir auch im Radio. Bum, 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 bum. War dieses Zeichen mit dem deutschsprachigen englischen Sender, der auch darüber informierte, nicht, wie die Frontverläufe waren. Das haben wir auch gehört. Das war natürlich schwer verboten. Nicht? Also, da durfte man sich nicht erwischen lassen, dass man den gehört hatte. Aber das konnte man ohne weiteres. Wer sollte das so kontrollieren? Nicht? Also, hört wie aufeinander. Ach so, das wäre vielleicht noch interessant. Ende des Krieges, bevor es zu Ende ging, bekam ich als 15-Jähriger einen Stellungsbefehl zum Volkssturm. Als 15-Jähriger. Da bin ich aber nicht mehr hingegangen. Das war so in der Zeit, als die Amerikaner schon gar nicht mehr weit weg waren. Und die rollten dann nach wenigen Tagen, die rollten die amerikanischen Panzer über die Autobahnen. Und ich habe mich da, ich wusste schon, oder man wusste, dass da einiges drunter und drüber ging, auch in der Verwaltung. Ich habe mich zwar möglichst versteckt gehalten, weil immer noch so verrückte Leute wie SS, unter Umständen, wenn die das gewusst hätten, ne, da hätten was unternehmen können. Ne? Das war nicht ganz ungefährlich. Ein Klassenkamerad von mir, genauso alt, der ist ein halbes Jahr noch später dann hinterher in englischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Das stelle man sich vor, als 15-Jähriger. Die galten so als Werwölfe, nicht die jungen Leute, als Werwölfe, wurden tatsächlich wie richtige Gefangene behandelt. Mein Vater übrigens, das habe ich noch vergessen, wurde eingezogen zur Organisation TOT. Die haben also irgendwie Schützengräben oder Wälle oder sonst was auswerfen müssen. Es waren keine Soldaten, aber die wurden auch soldatisch gehalten. Ne? Organisation TOT. Es war also dann kein Mann mehr im Hause. Ne? Bei Stichwort Kriegsgefangene denkt man natürlich in erster Linie an die Zeit, an die unmittelbare Zeit nach dem Krieg, als die Kriegsgefangenen freikamen. Das war also für mich eine sehr unangenehme Zeit. Ich war 15 Jahre alt, die Männer waren alle weg. Es zogen nachts Trupps von ehemaligen Kriegsgefangenen, Russen, Polen, umher und überfielen Häuser und Höfe und holten sich, was sie wollten, und vergewaltigten die jungen Frauen. Und dann hatte man also gar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Es wurden dann Flurwachen aufgestellt und die setzten sich zusammen aus uralten Opas und jungen Kerlen. Ich war als 15-Jähriger, musste also mit antreten zur Flurwache. Und ich weiß heute noch, das sitzt mir noch in den Knochen, dass ich fürchterliche Angst gehabt habe, als Jüngelchen, als 15-Jähriger. Diese Trupps, die da rumzogen, die waren brutal. Die hatten Waffen, hatten Pistolen und die hatten Gewehre erobert. Und wir hatten nichts, mit dem man sich wehren konnte. Wir hatten Knüppel und ich hatte als geheime Waffe, ich hatte von einem Motorrad, da gab es so Töff-Töff, solche Drücker, die man bewegen konnte, wenn man statt Klingeln, ne? Wenn man dann da reinblies, dann hallte das sehr, sehr in der, vor allem in Nacht, wenn alles still war. Das war meine Waffe, die ich also ständig dabei hatte. Und die größeren Bauern, die hatten also auch Sirenen eingerichtet. Richtige Luftschutz-Sirenen, die sie in Bewegung setzten, wenn also so ein Trupp sich näherte. Und das war die einzige Waffe, die man gegen sie hatte, denn was anderes, Gewehre durften die Bauern durften das ja gar nicht haben. Die Engländer, die also das Gebiet damals schon kontrollierten, die hatten so eine Station in Gütersloh, glaube ich, so weit, weit weg. Wenn die also benachrichtigt wurden über so einen Überfall, bis die dann also einen Hof gefunden hatten in der Bauerschaft, dann waren die längst weg über alle Berge. Ne? Also das war eine ganz unangenehme Zeit, die ich mit russischen Kriegsgefangenen, vor allem Russen, verbinde. Man hatte das Gefühl, dass die also sich jetzt rächten für erlittenes Unrecht, denn das kann man also in gewisser Weise verstehen, dass die also Russen nach dem Krieg das Gefühl hatten, sich rächen zu sollen, nicht? Gegen die, die sie vorher so schlecht behandelt hatten. Das war aber nicht durchweg so, dass Kriegsgefangene schlecht behandelt wurden. Das war das, vor allem das Problem des großen Lagers in der Senne. Das war ein großes Lager. Man soll daraus nicht die Folgerung ziehen, dass es also allen Kriegsgefangenen schlecht ging. Es ging einigen sogar recht gut. Die wurden durchaus anständig behandelt und anständig verpflegt und haben zum Teil auch dann hinterher Schutzfunktionen übernommen, als die anderen Russen also nachts heraufzogen. Die hätten ja möglichst schnell nach Russland abreisen können. Ne? Das war aber nicht so, weil die inzwischen wussten, dass also Stalin gar keinen Wert darauf legte, diese Kriegsgefangenen wiederzubekommen. Im Gegenteil, die wurden schlecht behandelt in Russland. Die wurden als Feiglinge angesehen, weil sie sich hatten gefangen nehmen lassen und nicht bis zum Tode gekämpft hatten. Ne? Und deswegen hatten die gar keine Eile wegzukommen. Nicht? Und die hatten ja hier jetzt Pfründe, die konnten alles nehmen, was sie haben wollten. Ne?
Wie war das dann mit dem Kriegsende? Wie haben Sie das erlebt?
Man sah das natürlich kommen, weil man ja das nicht geheim halten konnte, dass die Truppen von Westen her, die Amerikaner vor allem, die Engländer natürlich auch, aber die Amerikaner vor allem, immer weiter vorrücken. Und dass es also früher oder später abzusehen war, dass das Ende kam. Das wurde also mit gemischten Gefühlen natürlich erwartet, weil man nie wusste, wie die Amerikaner sich verhalten würden, nicht? Also wie die Eroberer ja, sich aufführen würden. Aber das war dann ja hinterher alles glimpflicher, als man sich das ausgedacht hat und ausgemalt hatte. Große Vorkehrungen konnte man ja auch gar nicht treffen. Ne? Weiße Fahnen konnte man bereithalten. Wir hatten die Meldungen, dass die Amerikaner schon also bei Gütersloh waren, dass sie ranrückten. Und dann sind wir in den Keller gegangen, obwohl es jetzt gar keine Flugzeuggefahr eigentlich gab, weil wir fürchteten, die schießen aufs Haus oder so. Und die Panzer rasselten dann über die Autobahn. Die Autobahn ist also einen halben Kilometer von meinem Elternhaus weg. Da hörte man also die amerikanischen Panzer rüberrasseln. Es passierte weiter nichts. Nicht? Also die ganze Nacht blieb ruhig. Nur am nächsten Morgen stand an der Autobahnbrücke ein Posten, ein schwarzer und ein weißer amerikanischer Soldat. Als ich da vorbeifahren wollte, ich glaube, ob das gleich ein Sonntag war oder ob ich sonst in die Kirche fahren wollte, ich war damals sehr fromm, man betete viel für die Soldaten. Da hielt er mich an und sagte, Pass, ich wollte einen Pass zeigen, ich hatte keinen Pass, also, sowas besaß ich ja überhaupt nicht. Dann wollte er mich nicht durchlassen, ich konnte auch nicht genug Englisch, um ihm klarzumachen, dass ich also nur zur Kirche wollte. Ließ mich aber hinterher dann doch durch, als ich also irgendwie auch hilflos da in Erscheinung getreten bin. Ne? Aber das war dann das Zeichen, wir sind besetzt. An der Autobahnbrücke stand eine Wache, dass also niemand die Nacht wirklich noch springen konnte. So im üblichen Tagesverlauf änderte sich zunächst mal nichts.
Und hatte sich die Stimmung in Ihrer Familie verändert? Ich stelle mir vor, es gab eine gewisse Erleichterung.
Erleichterung insofern, als man jetzt also dieses Bomberbrummen dann ja nicht mehr fürchten musste und die Jagos auch nicht mehr fürchten musste. Aber die Ungewissheit, die war natürlich noch nicht vergangen, weil man ja immer noch also auch in der Ungewissheit war, was ist mit Alvis, mit dem er vermisst gemeldet worden war. Da hatten wir keine Nachricht, die kam erst viel später, dass wir erfahren haben, dass der gestorben war. Also es blieben Momente der Unsicherheit und Freudentaumel tauchte also nicht auf, keineswegs. Nicht? Es war einfach überstanden, nicht? Viel mehr war es nicht. Also Auseinandersetzung mit Nazis kann ich mich auch nicht daran erinnern. Der Ortsgruppenleiter, der Maser, das war ein relativ ziviler Mann, ein sehr umgänglicher Mann. Ich weiß nicht, ob es da andere Quellen gibt, wo der Ortsgruppenleiter also eine andere Rolle gespielt hätte, aber das war kein unangenehmer Mann. Nee, also solche Auseinandersetzungen kann ich mich nicht daran erinnern, dass man also jetzt gegen irgendwelche Nazis besonders vorgegangen wäre. Ja, es wurden also einst so Baracken gebaut für Flüchtlinge. Der Elbrechter, der Bauer, also die großen Bauern wurden beauftragt, also für Flüchtlinge Raum zu schaffen. Die nannte man dann, was sie bauten, waren Behelfsheime. Das waren so aus Holz gebaute, daran erinnere ich mich jetzt auch noch, das war nicht weit weg von uns, in einem Waldstück. Der Bauer hatte das Elbrechter weit weg von seinem Hof gebaut, wo er noch einen Wald besaß. Ne? Da hatte der nannte das aber auch nicht Behelfsheim, sondern Befehlsheim. Das war ein Befehlsheim, das er da, das war ja auch befohlen, ne? Dass er da errechnen musste. Insofern, das war jetzt doch wieder so eine Verbindung zu den Flüchtlingen, die da untergebracht werden mussten.
Was würden Sie sagen, wann begann so das normale Leben wieder?
Also dieser Einschnitt, dass also nicht mehr die Flugzeuge am Himmel waren, das war also ein wesentlicher Einschnitt. Weil man sonst wirklich ja ständig als harmloser Zivilist, wenn man spazieren ging, bedroht war. Aber sonst war der Übergang irgendwie zwanglos. Es änderte sich nicht schlagartig. Die Lebensbedingungen waren ja zunächst auch noch weiter so. Es gab Lebensmittelkarten und so. Es war ja nicht plötzlich alles da. Das gab es ja erst nach der Währungsreform, nicht, dass also plötzlich wieder alles da war. Insofern änderte sich nicht schlagartig so viel bei Kriegsende.
Wenn Sie jetzt von heute aus zurückgucken, was meinen Sie, wie hat Sie das geprägt, dass Sie nun in dieser Zeit aufgewachsen sind und was haben Sie quasi in Ihr späteres Leben mitgenommen aus der Zeit?
Ja, also Stichwort Sparsamkeit, das war für mich und ist auch heute noch ein Gesichtspunkt, aber das war weniger der Kriegszeit zuzuschreiben, sondern wir lebten eigentlich in sehr bescheidenen Verhältnissen. 10 Kinder, die versorgt werden mussten, und mein Vater als einfacher Maurer, der verdiente ja nicht das meiste. Wie gesagt, also auch keine so Luxusgüter wie Schokolade gab es einfach nicht. Nein, ich habe komischerweise, obwohl ja manches nicht leicht war, keineswegs das Gefühl gehabt, eine schwere Kindheit gehabt zu haben. Unser Grundstück, das grenzte an die Dalke, das war damals ein wunderbarer Bach, mit klarem Sand am Boden und klarem Wasser. Die Kühe, die auf den Weiden an diesem Bach waren, die konnten also das Wasser trinken. Das war nicht irgendwie durch Chemikalien vergiftet. Wenn ich heute da hinkomme oder wenn ich später mal wieder da hingekommen bin und mir den Bach angeguckt habe, dann war der schwarz unten. Ne? Was dann noch als gereinigtes Wasser in die Dalke fließt, das führt dazu, dass dies eben kein sonniger Bach mehr ist, in dem man baden konnte und plätschern konnte, aus dem man trinken konnte, sondern eben durch diese ganzen Veränderungen, die sich in der Umwelt ergeben haben, ist das auch ein Beispiel dafür, dass manches, was also zur sonnigen Kindheit gehörte, verloren gegangen ist, unwiederbringlich auch verloren gegangen ist. Diesen Bach kann man nicht wieder herstellen in der ursprünglichen Form.
Für die Jugendlichen in 10 Jahren, gibt es irgendwas, was man denen mitgeben muss?
Ja, das wissen die aber eigentlich auch so schon, dass Krieg eine fürchterliche Sache ist und dass eine Zeit des Friedens gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann und dass man, sofern man selbst da irgendwas dazu beitragen kann, dass Frieden in der Welt herrscht, das eben auch möglichst wahrnehmen sollte und kühle Argumente sich zurechtlegen sollte und nicht irgendwelchen fanatischen ideologischen Äußerungen sich verschreiben sollte. Nicht? Auch wenn die manchmal vielleicht gefühlsmäßig so naheliegend sein könnten. Aber das ist so eine allgemeine Perspektive. Ne? Es gibt ja so bestimmte Zeitpunkte im Ablauf des Tages, wo man so manchmal solche besinnliche Momente hat, wenn ich mich abends ins Bett lege, dann denke ich doch, wie gut es uns eigentlich heute geht, nicht? Und wie lange wir diese Friedenszeit nun eigentlich schon genießen können. Ne?